als ich angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ich hatte keine einzige Frau in meinem Umfeld, die sich dafür interessiert hat. Mhm. Und es gab so eine Situation, die beschreibe ich auch im ersten Buch, da saß ich abends mit Freundinnen am Tisch und wir waren, glaube ich, schon bei der zweiten Flasche Wein. Und wie es halt so ist, ne, wenn Frauen zusammenkommen, wir haben über alles geredet, ja, die Stress in der Beziehung, Schwangerschaftsstreifen am Po, die Nerven, Stress mit dem Chef, ja, einfach alle Themen. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, jetzt muss ich die mal fragen, was die eigentlich so mit ihrem Geld machen. Und ich so, sag mal, was macht ihr eigentlich mit eurem Geld? Spart ihr, investiert ihr auch, habt ihr irgendwie eine Altersvorsorge? Und es war wirklich Ruhe am Tisch. Also davor die intimsten Themen haben wir rausgehauen und da war wirklich Ruhe. Und alle haben mich so schockiert angeguckt, so, wie, du willst jetzt über Geld sprechen?
Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Glowcast. Wir sind zurück aus unserer klitzekleinen Podcast-Pause, gesundheitlich bedingt. Und ich freue mich sehr auf weitere Folgen zu dem Thema Persönlichkeitsentwicklung, Selbstliebe und Inspiration, einfach zu mehr Zufriedenheit und innerem Glow. Wie ihr vielleicht wisst, mein Name ist Miriam Jax. Ich bin die Gründerin von Jax Beautyline, ehemalige Make-up-Artistin und Mama von zwei Kindern. Über sehr viele Jahre und Arbeit an mir selbst habe ich es geschafft, einige meiner negativen Glaubenssätze über Leben und Arbeit abzulegen und in positive umzuwandeln. Ich bin immer noch dabei, ganz viel für mich zu lernen und mitzunehmen und hoffe, euch damit auch zu inspirieren und mit meinen Gästen über tolle Themen zu sprechen, die vielleicht für euch, für eure persönliche Entwicklung spannend sein können. Heute geht es tatsächlich mal um das Thema Finanzen. Und ich hätte ehrlich gesagt von mir selber niemals gedacht, dass ich öffentlich über Geld irgendwann mal sprechen werde oder überhaupt über Finanzen, weil es ist jahrelang für mich ein total horrorschlimmes Tabuthema gewesen. Einfach, weil ich so negative Glaubenssätze zum Thema Geld hatte. Einfach Themen wie, boah, Geld bedeutet totalen Stress, Geld treibt mich in den Wahnsinn. Nur wer viel Geld hat oder wer viel Geld haben will, muss viel arbeiten. Und das hat dazu geführt, dass ich immer im Geldmangel war. Wirklich über Jahre lang. Ich habe nie wenig Geld verdient, weil ich habe mir immer meine tollen Vision Boards gemacht von wie mein Leben aussehen soll, wie ich mir das alles vorstelle. Und es ist irgendwie alles auch irgendwo Wirklichkeit geworden, aber gleichzeitig hatte ich eben diese schrecklichen negativen Glaubenssätze zu Geld, die dafür gesorgt haben, dass Geld einfach immer durch meine Hände geflossen sind. Einfach das Geld war weg. Am Tagesende alles, was ich umgesetzt hatte, alles, wofür ich hart gearbeitet habe, war weg. Und ich habe dann irgendwann durch meine ganzen Coachings diese negativen Glaubenssätze geschafft aufzulösen. Und Beweise dafür gefunden, dass Geld für mich sehr wichtig ist und dass Geld zu der kreativen Freiheit führt, die ich mir für mich eigentlich immer gewünscht habe. Und mit Jax Beautyline hier habe ich mir einfach richtig stark bewiesen, dass Geld doch auf eine Art und Weise glücklich macht. Denn wir können so tolle Projekte wie hier den Glowcast umsetzen. Wir können Geld spenden. Wir können mittlerweile über 50 Gehälter bezahlen, was für mich immer noch unglaublich ist. Und weil ich das für mich als einer der wichtigsten Themen in meiner persönlichen Entwicklung empfinde, habe ich mir so sehr gewünscht, eine Finanzexpertin mal zu interviewen hier im Glowcast. Und heute zu Gast habe ich bei mir Margarete Honisch. Sie ist Finanzexpertin und hat gar nicht so einen finanziellen Background. Dazu wird sie euch aber auch gleich noch mehr erzählen. Aber gerade das finde ich so spannend, weil sie nämlich selber aus eigenen Mitteln heraus sich quasi diese Identität geschaffen hat, also eine Finanzexpertin zu sein, was ich total stark finde, hat zwei Bücher veröffentlicht. Das erste heißt Easy Money und das zweite, was sie jetzt gerade rausgebracht hat, heißt So wirst du finanziell frei, wo es auch ganz stark eben um diese Thematik Glaubenssätze auflösen geht, aber dann auch eben, wie komme ich in die Umsetzung. Und wir wollen euch heute mal so einen kleinen Vorgeschmack geben, was ja, Margarete alles so Tolles macht. Auf Instagram heißt sie Fortuna Lista. Sie hat mittlerweile eine ganze Crew um sich herum. Sie machen tolle Workshops, Aber wie gesagt, dazu wird sie euch jetzt gleich mehr erzählen. Ganz viel Freude mit dieser besonderen Folge. Liebe Margarete, wie schön, dass du heute da bist. Vielen, vielen Dank für die Reise hierher. Du kommst ja eigentlich aus München, richtig?
Richtig, genau.
Und hast bis jetzt aber eine Woche hier gerade in Berlin und das nutzen wir jetzt direkt, dich einmal vorzustellen. Magst du einmal für alle, die uns jetzt gerade zuhören oder auch vielleicht zuschauen, einmal dich vorstellen und vor allem so ein bisschen mal von deiner Reise erzählen? Wie kam es dazu, dass du auf Instagram Fortuna Lista und mit deinen Büchern und überhaupt so eine tolle Finanzcoachin geworden bist?
Ja, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ich habe die Reise gerne auf mich genommen. Vor allem gab es heute kein Bahnchaos. Das war schon mal ganz gut. Ja, wie bin ich dazu gekommen? Also grundsätzlich ist es so, dass ich eigentlich keinen Finanz-Background habe. Also ich habe Kommunikations- und Medienwissenschaften studiert und habe lange als Redakteurin gearbeitet. Und vor circa 11, 12 Jahren, mit Ende 20, habe ich mich dann, ich hatte ein schlechtes Gewissen. Ich habe gedacht, ich muss mich jetzt irgendwie um mein Geld kümmern, weil ich habe nichts damit gemacht. Ich habe immer nur halt ja gearbeitet, Geld verdient, war am Ende des Monats pleite. Und dann habe ich mir gedacht, wo ist das ganze Geld eigentlich hin? Klar, beim Kleiderschrank und überall. ja, und dann habe ich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen, habe dann ziemlich schnell auch so Seminare besucht, verschiedene Kurse besucht und war da wirklich immer die einzige Frau im Raum.
Wow.
Und am Anfang habe ich mich noch gewundert und mir gedacht, wieso gibt es denn hier keine anderen Frauen? Irgendwann habe ich dann auch verstanden, warum. Aber ich habe mir vor allem gedacht, es kann nicht sein, dass sich so wenig Frauen dafür interessieren. Und als ich dann so die ersten 5 Jahre investiert habe und festgestellt habe, es ist gar nicht so kompliziert, es ist eigentlich ein cooles Thema und man kann auch ohne Vorwissen viel erreichen, wollte ich auch andere Frauen dazu motivieren, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und auch ihr Geld zu investieren und es halt ja nicht dem Partner im Zweifelsfall zu überlassen.
Interessant. Und wie hast du dann damit gestartet? Also, weil du hast jetzt gerade erzählt, dass du eigentlich gar nicht aus dem Finanzwesen kommst. Ich meine, es gibt ja auch hier wieder bei vielen Frauen diese limitierenden Glaubenssätze. Wer bin ich schon? Kann ich das überhaupt? Und so weiter. Die hattest du ja anscheinend nicht, oder?
Die hatte ich zum Glück nicht. Und ich glaube, das liegt daran, bei mir ist es so, also mein familiärer Background ist, dass ich aus einer polnischen Arbeiterfamilie komme. Das heißt, Geld war eigentlich nie irgendwie positiv oder negativ, sondern es war immer neutral. Es war immer ein Werkzeug. Und es war eher gut, was davon zu haben, als schlecht. Und es gibt ja auch immer so diese Glaubenssätze, Geld verdirbt den Charakter, Geld ist der Ursprung allen Übels und so weiter. Das gab es bei uns nie. Aber zum Glück gab es auch das nie, dass irgendwie darüber gestritten wurde oder so. Also ich habe meine Eltern noch nie erlebt, wie sie über Geld gestritten haben. Sondern es war immer so, okay, was können wir jetzt tun, um halt um halt finanziell gut dazustehen mit den Möglichkeiten, die wir haben. Und das wurde mir eigentlich auch immer so mitgegeben, so Geld als Werkzeug zu sehen. Und deswegen habe ich auch immer früh angefangen zu arbeiten, mein eigenes Geld zu verdienen. Das habe ich schon immer früh gemacht, aber halt eben blöderweise den Schritt weiter nicht gedacht. Was kann ich denn noch damit tun, außer es ausgeben? Also das hatte ich daher nie erlebt, aber ich erlebe das tatsächlich sehr, sehr oft, dass viele Frauen, eben insbesondere Frauen, sich denken, ich kann das nicht. Ich war nicht gut in Mathe, ich kann das nicht, das ist so kompliziert und ich überlasse das lieber anderen Menschen.
Speziell dem Mann.
Speziell dem Mann leider, ja.
Magst du einmal noch so konkret darauf eingehen, wie hast du dann gestartet? Weil ich glaube, das ist jetzt mal abgesehen von dem, wo wir jetzt gleich nochmal drauf eingehen, auch total interessant für alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. So, wie hast du dann so wirklich dieses Business gestartet? Was war so dein erster Step?
Ja, also erstmal habe ich damit gestartet, dass ich selbst investiert habe. Also da habe ich mit ETFs angefangen und ich glaube, das ist auch, war bei mir ein bisschen anders als bei vielen Frauen, was ich auch so erlebe. Ich habe gehört, ETFs sind gut, habe das dann verstanden und habe direkt losgelegt. Also ich habe dann wirklich 2 Wochen später mein erstes Aktiendepot eröffnet, gleich den ersten ETF bespart, war auch nicht der beste. Aber ich habe zumindest angefangen und dann war es wirklich so 5 Jahre später, dass ich mir gedacht habe, es gibt so wenige Informationen, die sich an Frauen wenden. Also natürlich sind das nicht spezielle Informationen gewesen, die sich nur an Männer wenden, aber du merkst, wenn Frauen nicht mit angesprochen werden. Und dann habe ich mit einem Blog gestartet, habe halt über meine eigenen Erfahrungen berichtet, einfach so gezeigt, wie habe ich angefangen, Geld zu sparen, wie habe ich angefangen, dann zu investieren und so. Und damals hatte ich das Glück, ich glaube, von diesen 100 Leserinnen, die ich im Monat hatte, waren 2 Lektorinnen beim Piper Verlag. Und dann kam sozusagen der nächste Schritt, dass ich dann super viel Glück hatte und wirklich einen Buchvertrag auf einmal auf dem Tisch liegen hatte. Und dann kam es eben zum ersten Buch und dann habe ich ja letztendlich dann Fortuna Lista gegründet, dann auch mit dem Erscheinen des Buches. Da haben wir dann den ersten Kurs auch rausgebracht.
Super. Und das erste Buch, Easy Money, das ist jetzt wie lange her?
4 Jahre, ziemlich genau 4 Jahre. Es ist im November 2019 erschienen. Mhm. Genau, das war sozusagen eigentlich so der Start.
Und hast du dann damit schon Geld verdient oder bist du quasi, hast du das alles noch als Hobby nebenbei gemacht?
Das habe ich alles nebenbei gemacht. Also ich habe damals Vollzeit gearbeitet.
Als Redakteurin?
Als Redakteurin, genau. Und habe dann auch noch nebenberufliches Studium angefangen. Ein Masterstudium, weil ich konnte damals mein Studium, mein eigenes, gar nicht zu Ende machen, weil mir ist das Geld tatsächlich ausgegangen. Also ich habe halt meinen Bachelor gemacht und hatte dann ein bisschen BAföG bekommen, habe dann einen KfW-Kredit aufgenommen. Dann habe ich mir gedacht, so okay, jetzt habe ich irgendwie schon so, keine Ahnung, 10.000 Euro Schulden oder so. Jetzt muss ich erstmal arbeiten und das Geld verdienen. Und hatte aber immer das Ziel, wenn ich es mir leisten kann, dann mache ich nebenberuflich noch meinen Master. Und das habe ich dann eben auch gemacht. Und dann kam noch der Buchvertrag. Also da waren so 2019 war auf jeden Fall ein intensives Jahr.
Wie alt warst du da?
Wie alt war ich da? 34.
34. Mhm. Spannende Zeit auf jeden Fall.
Ja, wahrscheinlich für viele, also wenn man sich so anschaut, viele Lebensläufe, so denkt man sich, okay, 34 ist eigentlich echt schon alt eigentlich, ja. Um das alles zu machen.
Es geht. Ich finde das halt vor allem einfach immer wieder so motivierend und auch so toll, dass du halt eben auch aus so einer dann neu errungenen Leidenschaft ja quasi so ein Business aufgebaut hast. Kannst du noch mal so kurz weiter erzählen, ab wann fing dann so der Moment an? Machst du das jetzt immer noch nebenberuflich oder was hast du, wie bist du jetzt gerade so aufgestellt? Du hast ja jetzt auch gerade ein zweites Buch schon rausgebracht. Das habe ich ja auch einmal hier. So wirst du finanziell frei. Kannst du einmal noch ganz kurz so sagen, wie ging es dann für dich weiter?
Ja, also es hat echt gedauert, bis ich dann wirklich meinen Hauptjob aufgegeben habe, weil ich, da sind wir wieder bei den Glaubenssätzen, damit auch aufgewachsen bin. Naja, aber Sicherheit gibt dir ja irgendwie eine Festanstellung. Und das war auch etwas, was meine Eltern mir immer mitgegeben haben. Immer gut und hart arbeiten und gucken, dass man da halt irgendwie einen guten Job hat. Und deswegen war für mich immer so Unternehmertum oder Selbstständigkeit auch immer verbunden mit, da gehst du ein riesengroßes Risiko ein. Deswegen hat es tatsächlich noch eine Weile gedauert. Ich hatte zwischendurch sogar noch einen Job gewechselt und habe dann ein Jobangebot bekommen bei einem anderen Unternehmen, was für mich auch nochmal so ein Karrieresprung war. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn jetzt das immer später mit der Selbstständigkeit doch nicht klappt, dann kann ich zurück halt auf diese Position. Also dann bin ich nicht ganz so weit unten, wo ich starten muss, sondern kann ein bisschen höher weitermachen. Und dann habe ich mir gedacht, das nimmst du jetzt noch mit. Und dann habe ich letztendlich also mich vollkommen selbstständig gemacht, Anfang 2021, das war dann der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das geht jetzt nicht mehr. Also da hatte ich schon sogar Angestellte und war immer noch selbst angestellt.
Oh, wow. Ja. Okay. Wie groß ist dein Unternehmen jetzt? Also wie seid ihr jetzt aufgestellt? Weil du machst ja mittlerweile wirklich tolle Workshops. Du bist als Speakerin unterwegs, hast 2 Bücher und so weiter. Wie ist der Status jetzt gerade?
Ja, also wir sind so eine Mischung aus Festangestellten, Freien, Minijobbern. Und wenn ich mal alle zusammenzähle, dann sind wir ungefähr, ich glaube, 11 Personen, die tatsächlich an Fortuna Lista arbeiten. In den verschiedenen Bereichen und zum festen Kernteam gehören aber so 5 Personen, die wirklich so im täglichen Doing auch so mit dabei sind.
Wow, super. Und ihr macht ja wirklich viele tolle Workshops und wie gesagt, nebst deinen Büchern, man findet dich auf Events. Also ich habe dich zum Beispiel, glaube ich, auf dem Emotion Women's Day kennengelernt.
Nushu.
Oder auf bei Nushu. Genau, bei Nushu. warst du auch als Speakerin und da war ich schon sehr von dir fasziniert und habe wirklich gedacht so, ach cool, ich finde das so super, mit was für einer Leichtigkeit du dieses ja doch ein bisschen intensivere Thema irgendwie so aufdeckst. Aber vielleicht starten wir nochmal bei dem Thema Glaubenssätze, weil ich glaube, da ist ja das Kernproblem, was ich ja selber auch hatte, dass viele einfach Glaubenssätze haben wie, oh, Geld, ne, bedeutet für mich total Stress oder Geld ist einfach total, ne, wer Geld haben will, der muss so viel arbeiten, dann will ich das überhaupt. Kannst du einmal vielleicht so deine Tipps mit auf den Weg geben? Wie starte ich denn, wenn ich schon merke, boah, bei mir kommt, sträubt sich alles, wenn das Thema Finanzen aufkommt?
Ja, wie du schon sagst, Glaubenssätze sind wirklich so der Ursprung. Also sind wir halt so beim Thema Money Mindset. Und bei Money Mindset denken ja viele, oh Gott, das ist jetzt irgendwie so esoterisch. Jetzt kommt sie mit, du musst deine Wünsche ins Universum einfach irgendwie so hinaus schreien und dann wirst du da erhört. Also so ist es nicht. Und das Thema ist tatsächlich ziemlich wissenschaftlich auch ergründet. Und ich habe auch meine Masterarbeit nämlich damals auch so ein bisschen dazu geschrieben. Da spricht man von der finanziellen Selbstwirksamkeit. Also es geht halt wirklich darum, so wie ist deine Einstellung zu Geld? Und wenn man sich mal überlegt, warum habe ich mich eigentlich noch nicht mit dem Thema befasst, dann kommt man da vielleicht auch relativ schnell dazu. Weil dann weiß man, okay, liegt es daran, dass ich selbst von mir denke, ich kann es nicht? Oder liegt es daran, dass ich wirklich Geld für etwas Negatives halte? Und da kann man mal versuchen, sich mal so ein bisschen selbst zu beobachten, was man selbst über Geld denkt, aber auch, was hat man von den Eltern mitbekommen? Was denkt der Freundeskreis über Geld? Was für Medien konsumiert man auch? Wie wird Geld da dargestellt? Und gerade für Frauen ist das wichtig. Also beispielsweise bei Medien oder Serien, es gibt da so einen Bechdel-Test zum Beispiel. Der kommt aus der Filmwissenschaft. Und diesen Bechdel-Test haben Filme und Serien dann bestanden, wenn zwei weibliche Protagonistinnen mindestens einmal über ein anderes Thema als Männer sprechen. Und es gibt viele Filme und Serien, die das gar nicht bestehen, weil wenn Frauen gezeigt werden, dann meistens, weil sie über Männer reden. Und da sieht man ja auch, was wir so vermittelt bekommen, ne? Dass wir Frauen ja nur über Männer sprechen oder uns nur fürs Shoppen interessieren und so. Und ich glaube, da fehlt es eben auch so ein bisschen an Vorbildern. Wenn ich mir mal überlege, mein gesamtes Umfeld, was wird mir da über Geld vermittelt, dann komme ich so ein bisschen meinen Glaubenssätzen näher. Und die sind tatsächlich meistens der Grund dafür, warum man sich noch nicht damit beschäftigt hat. Oder weil man denkt, es ist zu kompliziert. Ich habe zum Beispiel gedacht, ich muss richtig viel Geld haben, um zu investieren. Und ich bin so mit 90er-Jahre-Filmen aufgewachsen, wo die meisten Filme dann, wo es um irgendwie mal Aktien oder sowas ging, da haben irgendwelche alte Männer in Anzügen, junge Männer in Anzügen angerufen und am Telefon angeschrien, so jetzt alles verkaufen. So kennst du diese Szene. Und ich habe auch gedacht, okay, dann brauche ich irgendwie so einen schmierigen Broker, der irgendwie ewig viel Geld von mir nimmt und der dann irgendwie das Geld investiert. Aber es ist alles viel einfacher und eigentlich auch viel, viel langweiliger, wenn man ehrlich ist, wenn man anfängt zu investieren.
Kannst du vielleicht einfach, weil das jetzt gerade so eine schöne Überleitung von dir war, so dass du gedacht hast, man müsste so wahnsinnig viel Geld haben, um zu investieren, überhaupt um mit einem Sparplan mal anzufangen. Was würdest du denn jemandem empfehlen, wenn man wirklich so sagt, so okay, ich habe zum Beispiel meine Glaubenssätze jetzt mal herausgefunden. Ich habe geschafft, meine Glaubenssätze auch aufzulösen und will jetzt wirklich so in das Machen kommen. Und dieser erste Step, es ist ja ganz häufig bei ganz vielen Dingen so, man muss einmal den ersten Step gemacht haben und dann funktioniert es ja leichter. Aber könntest du einmal so deinen Tipp geben, wie kann ich starten?
Ja, ich glaube, es ist so ein bisschen typabhängig tatsächlich. Also und man muss auch sagen, es gibt ja wirklich große Unterschiede zwischen Männern und Frauen, wie beide Geschlechter sozusagen an das Thema herangehen. Weil Männer, die sind in irgendeiner Facebook-Gruppe, lesen was von irgendeiner Aktie, rennen los, eröffnen ein Aktiendepot, kaufen irgendeine Aktie und wissen gar nicht, was sie da machen. Bei Frauen ist es oft so, dass Frauen sich ein Buch besorgen und dann noch ein Buch und dann noch ein Buch und dann noch ein Buch. Und dann wissen sie eigentlich schon total viel, aber fangen trotzdem noch nicht an. Und ich glaube, da muss man sich mal so überlegen, zunächst einmal, klar, ich brauche das Wissen. Also ohne Wissen zu starten, ist wirklich super riskant, weil ich kann da schon auch viele Fehler machen. Aber dieses Wissen, was ich brauche, ist jetzt nicht so, dass ich mich ein ganzes Jahr damit beschäftigen muss. Bei uns ist ja zum Beispiel so, wir haben einen Kurs, da geht es 8 Wochen darum, dass wir wirklich beim Mindset starten und beim Investieren aufhören. Und da würde ich mir mal anschauen, was bin ich so für ein Typ? Hilft es mir, ein Buch zu lesen, ein gutes Buch, halt vielleicht nicht das trockenste gerade, sondern irgendwas, wo mir das Thema auch leicht vermittelt wird, dass ich damit schon mal einen Einstieg kriege oder schaue ich mir gerne YouTube-Videos an oder fange ich erstmal damit an, dass ich mich mit einer Freundin hinsetze und sage, hey, lass uns doch mal austauschen, was weißt du darüber, was weiß ich darüber und das mal im Freundeskreis anbringen, weil das ist etwas, was ich auch aus eigener Erfahrung gelernt habe, als ich angefangen habe, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen, ich hatte keine einzige Frau in meinem Umfeld, die sich dafür interessiert hat. Mhm. Und es gab so eine Situation, die beschreibe ich auch im ersten Buch, da saß ich abends mit Freundinnen am Tisch und wir waren, glaube ich, schon bei der zweiten Flasche Wein. Und wie es halt so ist, ne, wenn Frauen zusammenkommen, wir haben über alles geredet, ja. Die Stress in der Beziehung, Schwangerschaftsstreifen am Po, die Nerven, Stress mit dem Chef, ja, einfach alle Themen. Und dann habe ich mir irgendwann gedacht, jetzt muss ich die mal fragen, was die eigentlich so mit ihrem Geld machen. Und ich so, sag mal, was macht ihr eigentlich mit eurem Geld? Spart ihr? Investiert ihr auch? Habt ihr irgendwie eine Altersvorsorge? Und es war wirklich Ruhe am Tisch. Also davor die intimsten Themen haben wir rausgehauen und da war wirklich Ruhe. Und alle haben mich so schockiert angeguckt, so, wie, du willst jetzt über Geld sprechen? Und ja, damit war aber irgendwann das Eis gebrochen. Mittlerweile sprechen wir ganz offen darüber. Aber ich glaube, gerade für uns Frauen ist es wichtig, dass wir uns mit anderen Frauen austauschen und dann mal zusammen an einem Tisch kommen und sagen, hey, was machst du eigentlich? Was weißt du darüber?
Ja, finde ich total super. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, ich verstehe es ehrlich gesagt bis heute nicht so ganz, warum wir uns nicht trauen, über Geld zu sprechen. Also warum wird nicht öfters darüber gesprochen, wie viel verdiene ich, wie viel lege ich beiseite, was kann ich machen? Also da ist ja so eine krasse Hürde und da ist ja auch oft so ein, ja, fast so irgendwie so ein bisschen Scham mit verbunden, habe ich das Gefühl, dass eben genau das, was du jetzt gerade beschreibst, diese Stille am Tisch, ist ja auch so, oh Gott, muss ich jetzt über Geld sprechen? Das ist ja furchtbar, ne?
Ja.
Und ich finde halt, ehrlich gesagt, das habe ich halt eben auch für mich erkannt, wenn man einen positiven Glaubenssatz zu Geld ankert, dass man dann viel lieber über Geld spricht und dass man ja auch tatsächlich sich viel lieber damit beschäftigt. Aber ich glaube, da ist wirklich auch hier wieder der allerwichtigste Punkt, dass man halt eben Glaubenssätze auflöst. Ja. Ich weiß nicht, macht ihr das in euren Workshops, dass ihr auch so ein bisschen erklärt, wie man dann die Glaubenssätze auch, ne, anders verankert oder beziehungsweise umwandelt in positive Glaubenssätze?
Ja, das machen wir auch. Also für diejenigen, die das jetzt auch interessiert, wie das geht, wie man es machen sollte. Zunächst muss man da auch so ein bisschen schauen, was bin ich für ein Typ? Ich bin zum Beispiel ein sehr rationaler Mensch. Also ich mag es auch, mir irgendwelche Studien durchzulesen und so weiter. Und ich bin dann eher so ein Typ, bei mir funktioniert es, dass ich mir einen Glaubenssatz vornehme, zum Beispiel sowas wie Geld allein macht nicht glücklich. Und mir dann anschaue, gibt es Studien dazu? Gibt es irgendwelche Statistiken dazu? Und das habe ich damals zum Beispiel auch gemacht. Und ich habe unzählige Studien gefunden. Also beispielsweise gibt es viele Studien, die zeigen, dass die meisten Paare über Geld streiten. Dass aber auch Geld das Thema ist, was für die meisten Trennungen zuständig ist. Dann gibt es das Money Sickness Syndrome. Das haben Wissenschaftler in Großbritannien sozusagen so benannt. Das ist, wenn Menschen so große Geldsorgen haben, dass die wirklich physische Schmerzen bekommen. Also denen geht es wirklich körperlich nicht gut. Und dann sieht man auch, dass Menschen, die sich ja Geldsorgen machen, die Geldprobleme haben, dass die beispielsweise auch weniger Zeit mit ihrem sozialen Umfeld verbringen. Und das sind ja eigentlich genau die Dinge, die uns ja eigentlich glücklich machen. Also Zeit mit dem Partner zu verbringen, Zeit mit der Familie zu verbringen, gesund zu sein, das ist ja eigentlich das, was ja wirklich wichtig ist. Und da sieht man, wenn ich aber Geldsorgen habe, dann spielt das sich das auch negativ auf all diese anderen Lebensbereiche ab. Und deswegen habe ich dann erkannt, okay, Geld allein, sagt ja auch keiner, Geld allein macht glücklich, ne? Es gibt auch so einen Satz von Marcel Reich-Ranitzky, den er mal gesagt hat, und zwar, Geld allein macht nicht glücklich, aber es ist besser, in einem Taxi zu weinen, als in einer Straßenbahn. Und ich finde, das passt es ganz gut zusammen.
Ja.
Das heißt, wenn ich so negative Glaubenssätze habe, je nachdem, was ich für ein Typ bin, zum Beispiel kann ich die eben untersuchen, gibt es dazu Statistiken, gibt es dazu irgendwelche Daten, die das widerlegen? Oder habe ich vielleicht auch andere Erfahrungen, die ich da heranziehen kann? Ist es wirklich so? Also das mal wirklich untersuchen und dann diesen Glaubenssatz eben umkehren. Wie kann ich den positiv formulieren? Und dann muss ich mir aber auch das Bewusstsein, das sind Dinge, die haben sich über Jahrzehnte aufgebaut. Also es wird nicht funktionieren, dass ich mich einen Nachmittag hinsetze, mir schon einen Satz aufschreibe und denke, ja, super gut, den Glaubenssatz gelöst und jetzt bin ich positiv eingestellt, sondern ich muss das wiederholen und muss das wirklich, wie du sagst, verankern.
Ja, und auch leben und fühlen.
Genau.
Genau, ich bin auch ähnlich wie du. Also ich hole mir aber tatsächlich auch die Belege oder die Beweise dafür, dass dieser Glaubenssatz, so wie ich ihn mir gesagt habe, zum Beispiel nicht stimmt, indem ich mir dann wirklich selber aus meinen eigenen Erfahrungen auch Dinge ausschreibe und sage, guck mal, es gab Momente oder zum Beispiel auch, ne, war mein Thema, Geld bedeutet Stress. Also Geld bedeutet für mich einfach, wenn ich Geld habe, dann habe ich Themen im Finanzamt. Dann habe ich, und es kamen wirklich so krasse Sachen immer, die mir dann gesagt haben, so Geld ist einfach bedeutet Stress. Und dann habe ich mir aber ganz klar auch Dinge aufgeschrieben, wo ich gesagt habe, aber Geld gibt mir meine nötige kreative Freiheit. Oder Geld sorgt dafür, dass ich zum Beispiel entspannt in den Urlaub fahren kann. Mhm. Und Geld bedeutet für mich ja auch zum Beispiel, dass ich mein Traumleben kreieren kann. Also ich habe ganz viele Dinge mir einfach auch aufgeschrieben, die das widerlegt haben. Wo ich dann halt angefangen habe zu sagen, ja, Geld ist für mich etwas, was mir schon wichtig ist, damit es mir gut geht. Und das, was du jetzt auch gerade geschildert hast, dieses von Geld sorgen, krank werden, das kenne ich total gut. Ich habe Phasen gehabt, da war ich wirklich, habe ich gefühlt Depressionen gehabt, weil ich mir so unfassbar schlimme Sorgen um Geld gemacht habe, weil ich einfach nicht wusste, wie zahle ich jetzt im nächsten Monat überhaupt noch die Miete. Und ich glaube halt, das ist auch etwas, da das aufzulösen, das hat ja ganz, ganz, ganz viel mit Wellbeing, mit diesem ganzen Gesundheitszustand, wie fühle ich mich überhaupt auch, sich Dinge leisten zu können, ist ja eine ganz, ganz essentielle Geschichte, um sich auch gut fühlen zu können. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass es ja immer nur darum geht, wie viel man hat oder wie viel man dann noch alles, ne, sich denn dann den zweiten und dritten Traumurlaub leisten kann. Aber ich glaube halt einfach, dass jeder so ein gewisses Maß hat, mit dem man sich wahrscheinlich wohlfühlt.
Ja, wie lange hat es dann bei dir gedauert, bis du diese Glaubenssätze aufgelöst hast?
Das waren schon so 2-3 Jahre. Also tatsächlich ging das wirklich auch, wie du sagst, nicht so von heute auf morgen, weil es saß einfach bei mir so tief.
Ja.
Und ich glaube halt auch, wodurch ja dann auch sich Glaubenssätze dann auch so bewusst verändern, ist ja, indem du dann halt eben genau hier dir sagst so, wow, wie viel besser fühle ich mich. Und dieses Geld, was ich dann ja auch letztendlich jetzt auch mit Jack's Beautyline umgesetzt habe und nach unglaublichen 15 Jahren zahle ich mir jetzt gerade meine allererste Gewinnausschüttung aus. Also es ist ein langer, langer Weg gewesen, ja. Und ich glaube halt einfach auch, ich habe aber immer weiter an mich geglaubt und ich habe auch immer so eine ganz krasse Zuversicht, dass Geld irgendwo herkommt. Also das ist bei mir immer gewesen, auch wenn ich diese massiven Glaubenssätze hatte, hatte ich aber gleichzeitig einen Glaubenssatz, alles wird gut. Und der hat das dann irgendwo wieder immer so korrigiert. Aber es war natürlich turbo anstrengend. Da kannst du dir ja vorstellen, ne? So zwei Glaubenssätze, die so hart gegeneinander kämpfen, dass du einerseits immer Geld verlierst, immer im Mangel bist und dann aber gleichzeitig eben auch diese Zuversicht, naja, irgendwie wird's schon. Und dadurch habe ich halt immer gekämpft und gekämpft, aber es war ein super anstrengender Kampf. Und ich glaube, das ist halt etwas, wo ich dann so nach 2-3 Jahren gemerkt habe, krass, das gibt's gar nicht mehr in meinem Leben. Ich kämpfe gar nicht mehr so.
Das, was du von beschrieben hast, auch mit der Scham, ich glaube, es gibt zwei Gründe, warum das so ist, also zwei Positionen, die ich da mal beobachte. Das eine sind Frauen, die verhältnismäßig wenig verdienen, die unterdurchschnittlich verdienen, die sich nicht trauen, über ihr Gehalt zu sprechen, weil wir leider oft unser Gehalt oder Geld mit unserem menschlichen Wert gleichsetzen. So, okay, ich verdiene jetzt weniger als alle anderen, ich bin weniger wert, in Anführungsstrichen. Ich glaube, das ist so ein Bereich, wo dann Scham schnell aufkommt. Und der andere ist, weil wir ja Geld mit etwas Negativem verbinden, so ja, wie ist denn diese Person zu Geld gekommen? Und wir Frauen sollen ja sozial sein und nicht irgendwie dem Geld hinterherrennen, so wenn man sich mal die letzten Jahrzehnte anschaut. Und wenn ich dann als Frau auf der anderen Seite sitze und vielleicht überdurchschnittlich verdiene oder Geld habe, dann schäme ich mich vielleicht, weil muss ich mich jetzt erklären, warum ich mehr Geld habe als alle anderen und nehme ich dann allen anderen was weg? Das sind dann die Gedanken, die man hat.
Ja, absolut. Und das gibt's ja gerade auf Social Media unfassbar viel, dass da unfassbar viel Neid herrscht. Gerade, weiß nicht, siehe Influencerinnen, die sich dann irgendwie ein Haus bauen und dann so viele Neider. Wie kannst du dir denn sowas überhaupt leisten?
Anstelle, weil du kommentierst.
Ja, genau, weil du kommentierst. Aber auch einfach, weil ich bin so eingestellt, ich freue mich doch unfassbar doll für eine Frau, die es geschafft hat, so viel Geld zu verdienen, dass sie ihr eigenes Haus bauen kann. Und ich glaube halt, dass hier auch wieder, also ne, da so krasse Glaubenssätze mit einfließen und auch dann natürlich auch dieser Neid, ne, dazu kommen
kann. Total. Sowas erlebe ich tatsächlich auch häufig. Und bei mir war es schon immer so, ich habe mir immer gern andere Frauen oder auch andere Menschen angeguckt und mir gedacht, wenn diese Person dort ist und ich auch dahin will, was hat sie denn getan? Also, dass man wirklich sich auch so andere Menschen zum Vorbild nimmt. Gut. Und ich glaube, man kann, sorry, ich weiß nicht, was heute los ist. Ich glaube, es wäre auch gesünder für einen selbst, wenn man sich wirklich auch andere Menschen eher zum Vorbild nimmt, als so Neid auszuleben. Also, weil das bringt dich ja nicht weiter. Das bringt dir ja nichts.
Ja, total. Okay, jetzt gehen wir nochmal konkreter drauf ein. Wie können wir starten? Also vielleicht, ich habe mir mal so zwei verschiedene Typen, weil es gibt ja einfach die Menschen, die gerade eben, wo du gesagt hast, da steht irgendwo auch so ein kleines Gehalt mit einem kleinen, also dass man auch sich so nichts wert ist oder dass man auch so denkt, ach, was kann ich denn jetzt schon sparen? Wo kann ich, wovon könnte ich schon träumen mit meinem kleinen Gehalt und da ja auch nicht weiterkommt? Es gibt ja immer Möglichkeiten und du hast ja auch selber gesagt, du findest das total interessant, dass du auch diesen Glaubenssatz so revidiert hast, indem du gesagt hast, ich habe auch mit wenig gestartet. Was wäre das denn, womit könnte man denn am Anfang starten, wenn man wirklich eher ein kleines Budget nur zur Verfügung hat?
Also grundsätzlich das Erste, was ich empfehlen würde, gerade wenn man vielleicht nicht viel Geld hat, sich mal anzuschauen, wo geht das Geld denn hin? Und das klingt jetzt vielleicht für viele total aufwendig und langweilig, aber es ist so wichtig, ein klassisches Haushaltsbuch führen tatsächlich. Meine Oma hat das früher noch so gemacht, die hat wirklich so eine blaue Kladde und hat wirklich alles reingeschrieben. So muss man es ja heutzutage nicht mehr machen. Es gibt verschiedene Apps, die man nutzen kann, aber ich muss wirklich wissen, was passiert mit meinem Geld. Und ich wusste das lange Zeit nicht. Also wir alle wissen ja, was wir vielleicht jeden Monat verdienen, was da an Gehalt reingeht. Aber wo geht das hin? Dann kann man vielleicht noch die Miete beantworten, vielleicht Handy und Stromkosten. Aber was gebe ich eigentlich aus für Kleidung, für Freizeitaktivitäten, für Lebensmittel und so weiter, dass ich mir da mal wirklich so einen Überblick verschaffe. Und da würde ich echt empfehlen, das mal 3 bis 6 Monate lang festzuhalten. Ja, es ist am Anfang aufwendig und anstrengend, aber bei mir war es ein absoluter Gamechanger, weil ich dann gesehen habe, was passiert überhaupt mit meinem Geld. Und dann kann man auch sehen, wo habe ich denn wirklich Sparpotenzial? Also wo gebe ich unnötig Geld aus? Weil was mir auch ganz wichtig ist, wenn man sich mit dem Thema Sparen und Investieren beschäftigt, das bedeutet nicht, dass ich auf meinen Lebensstil verzichten muss, indem ich mich um mein Geld kümmere, indem ich spare, sondern meistens gibt es viele Dinge, viele Geldfresser, die wir haben, die uns gar nicht bewusst sind. Und wenn ich da ansetze und schon mal 50 Euro dadurch im Monat sparen kann, dann ist das ein super Start. Und der nächste Schritt, den ich empfehlen würde, ist, dass man sich so einen sogenannten Notgroschen anlegt. Das heißt, dass ich was für schlechte Zeiten habe. Und ich glaube, Corona hat uns auch gezeigt, warum das so wichtig ist. Wenn ich selbstständig bin und Aufträge wegfallen, dann brauche ich Geld, auf das ich zurückgreifen kann. Wenn ich in Kurzarbeit auf einmal bin, dann brauche ich halt vielleicht auch Geld, um meinen Lebensstil oder Lebensstandard halten zu können. Und deswegen sagt man so, ein Notgroschen ist einfach wichtig, damit ich da dementsprechend Rücklagen habe für solche ja unvorhergesehenen Fälle, eine Rechnung, die kommt. Und das sollte ich haben, bevor ich dann mit dem Investieren tatsächlich starte.
Und das Geld legst du einfach auf ein Tagesgeldkonto, oder?
Richtig, genau. Okay. Nicht auf ein Girokonto lassen, nicht unter das Kopfkissen legen, nicht irgendwo in eine Dose oder so sparen, sondern am besten, ich sag immer, aus den Augen, aus dem Sinn. Ich weiß im Hinterkopf, es ist da. Ich habe vielleicht die Ruhe, die Gewissheit, aber ich sehe es nicht die ganze Zeit. Weil dann denke ich mir vielleicht, ach guck mal, da sind aber schon 5.000 Euro. Dann kann ich jetzt aber mit dem Rest irgendwie dann doch vielleicht noch irgendwie was einkaufen oder so.
Und es gibt doch irgendwie so eine Regelung auch, dass man doch so sagt, man sollte mindestens 3 Monatsmieten zur Seite legen, oder?
Ja, also es kommt immer so auf die individuelle Situation an. Wenn jetzt zum Beispiel jemand Single ist, ich habe eine Einzimmerwohnung, ich bin nur für mich selbst finanziell verantwortlich, ich habe kein Auto, keine Waschmaschine und so weiter, dann würde ich sagen, reichen 2 Nettomonatsgehälter zum Beispiel, 2 bis 3 Monate, von denen ich vielleicht auch leben kann. Wenn ich jetzt aber beispielsweise eine Familie habe, ich habe ein Eigenheim, was ich abbezahle, ich habe vielleicht nicht ein Auto, sondern 2 Autos, die abgezahlt werden müssen, dann sollte ich als Familie wirklich eher so Richtung 6 Nettomonatsgehälter gehen, also 6-mal das Haushaltseinkommen haben als Rücklagen, weil da ist die Wahrscheinlichkeit einfach viel größer, dass ich auch höhere Ausgaben habe. Also deswegen immer so ein bisschen auf die individuelle Situation schauen. Und was ich auch empfehlen würde, wenn man diesen Notgroschen anspart, weil das war meiner Meinung nach der beste Tipp, den ich jemals bekommen habe. Und zwar, dass man nicht am Monatsende spart, sondern am Monatsanfang. Und ich habe eben den Fehler gemacht, den ganzen Monat habe ich gedacht, das kann ich mir jetzt nicht kaufen. Im Restaurant geguckt, was kostet der Salat, was kostet die Trüffelpasta? Gut, dann wird es halt nur der Salat. Also weißt du, du lebst den ganzen Monat so unter so einem Verzichtsmodus. Nur um am Ende des Monats festzustellen, Mist, jetzt hast du doch nicht so viel gespart, wie du wolltest. Und hattest aber einen beschissenen Monat, weil du halt nicht das kaufen wolltest, was dich vielleicht glücklich macht. Und wenn du den Spieß einfach umdrehst, dass du sagst, ich spare jetzt am Monatsanfang das weg, was ich sparen möchte, dann lernst du wirklich automatisch mit dem Rest auszukommen. Und das Schöne ist, du kannst ins Restaurant gehen, du kannst dir die Trüffelpasta kaufen, du kannst am Monatsende, wenn du das Geld noch hast, die teure Jeans kaufen, weil du hast ja schon gespart. Und dieser Verzichtmodus, in den kommst du erst gar nicht.
Okay, das sind jetzt die Rücklagen. Und jetzt will ich ja aber auch noch in meine Zukunft, für meine Zukunft vorsorgen und jetzt nicht nur für die Not 3 Monate, sondern vielleicht wirklich ja dann auch, ne, zum Beispiel die Rentenlücke auffüllen. Jetzt ist da wahrscheinlich dann aber auch gar nicht mehr so wirklich viel Geld über. Was mache ich denn dann?
Also grundsätzlich kann ich mittlerweile in Deutschland schon ab 1 Euro im Monat investieren. Das heißt, so wer sich vielleicht denkt, so wie ich früher, ich brauche erstmal ganz viel Geld, um zu investieren. Dieser Glaubenssatz oder diese Ausrede, die zählt nicht mehr, weil ich glaube, 1 Euro haben wir alle. Und letztendlich würde ich da wirklich empfehlen, in einfache Produkte zu investieren, die breit diversifiziert sind. Das bedeutet, ich kaufe jetzt nicht nur eine Aktie und hoffe, dass es gut geht, sondern viele verschiedene Aktien aus verschiedenen Ländern, aus verschiedenen Branchen. Und da sind wir beim Thema Aktienfonds beziehungsweise ETFs, wo ich wirklich mit wenig Geld in viele verschiedene Unternehmen investieren kann. Das Gute ist, dass ich dadurch mein Risiko streue, weil ich eben viele verschiedene Unternehmen im Depot habe. Und gleichzeitig habe ich aber einen recht niedrigen Einstieg auch in das Thema.
Also bei mir ist es so, ich habe eine App dafür, wo ich einfach jeden Monat eine Summe X einzahle und das wird dann auf diese ETFs quasi verteilt. Ist wirklich unkompliziert gewesen, auch in der ganzen Registrierung und einmal aufsetzen und so weiter. Und dann ist das Thema ja auch irgendwo durch. Jetzt lass uns doch noch mal zu den Menschen übergehen, die so eher wie ich sind, die ein bisschen mehr Geld zur Verfügung haben, jetzt auch am Monatsende. Und aber dann auch irgendwo sagen, boah, ich habe immer nie Zeit. Und dann vergeht noch ein Monat und noch ein Monat. Und was mache ich denn jetzt überhaupt mit dem Geld? Und ja, jetzt könnte ich es halt noch in die ETFs oder sowas legen. Aber jetzt denke ich natürlich auch darüber nach, sollte ich das Geld vielleicht dann doch lieber in eine Immobilie stecken. Es ist wirklich bei mir speziell so, und das werden wahrscheinlich ganz, ganz, ganz viele andere auch Unternehmer und Unternehmerinnen kennen. Oh, es ist echt immer so, wenn das nicht so die Lieblingsbeschäftigung ist wie bei dir, dann ist es ja doch schon echt ein Thema, was man sich immer wieder aufschiebt und aufschiebt, oder?
Ja. Absolut. Und da sollte ich mir einfach mal die Inflation anschauen, weil es ist einfach so, Geld, was ich nicht investiere, verliert an Wert. Ja. Es schrumpft, es wird weniger. Und ich glaube, wir alle spüren das schon, wenn wir in den Supermarkt gehen. Also ich habe das Gefühl, dass ich für mein Geld immer weniger kriege. Und es ist auch so. Und selbst wenn jetzt die Inflation wieder sinkt, habe ich trotzdem insgesamt ja eine Verteuerung gehabt. Also das muss ich mir einfach bewusst sein. Geld, was ich nicht investiere, verliert an Wert. Das heißt ja von Jahr zu Jahr weniger zur Verfügung. Und das ist einfach schon mal etwas, was ich bekämpfen muss. Und dann will ich ja aber im besten Fall, dass dieses Geld, was ich mir ja auch hart erarbeitet habe, dass sich das ja auch vermehrt, dass ich dann noch mehr belohnt werde. Und da sollte ich mir mal anschauen, da sprechen wir so ein bisschen vom Thema Risikoprofil, also wie viel Risiko will ich überhaupt eingehen, wie viel Risiko muss ich vielleicht auch eingehen. Da gibt es verschiedene Tests, die man machen kann. Wir schauen uns das bei uns zum Beispiel im Kurs immer aus 2 Perspektiven ein. Das eine ist die finanzmathematische, da berechnet man wirklich, wie viel muss ich denn jetzt investieren, mit welcher Rendite, um meine Rentenlücke zu schließen. Das andere ist die finanzpsychologische, finde ich noch viel spannender, ist auch viel komplizierter. Da geht es darum, wie kann ich denn jetzt investieren und nachts trotzdem gut schlafen? Weil wir wollen ja nicht, dass wir jetzt Geld investieren und uns dann jede Nacht denken, oh mein Gott, was ist jetzt, wenn das alles schief geht? Sondern wollen ja deswegen auch nachts gut schlafen können. Und bei uns ist es so, im Bootcamp zum Beispiel, wir machen da verschiedene Tests, beziehungsweise es gibt einen bestimmten Test, den wir dann machen, der ist von so sehr bekannten Wissenschaftlern auf den Bereich aufgesetzt worden, wo man sich dann versucht, dem Thema anzunähern und zu sagen, okay, mit welchem Risiko kann ich trotzdem nachts noch gut schlafen, bin entspannt und werde nicht total panisch, wenn dann plötzlich die Börsen irgendwie doch absteigen. Und diese beiden Bereiche, so die Finanzmathematik und Finanzpsychologie, muss man dann zusammennehmen, um sich dann so anzuschauen, was für ein Risiko will ich eingehen? Und dann bin ich beim Thema, was du angesprochen hast, die Asset Allocation sozusagen. Wie viel Geld will ich jetzt in Anleihen investieren, wie viel in Aktien, wie viel vielleicht auch in eine Immobilie?
Mhm. Was hältst du denn von Immobilien aktuell noch?
Ich bin da wirklich keine Expertin, was Immobilien betrifft. Und ich bin selbst so hin und her gerissen, weil ich mich auch viel mit dem Thema den Renditen auseinandersetze. Und ich bin jetzt halt wohne in München. Mhm. Für mich macht es überhaupt keinen Sinn, in München eine Immobilie zu kaufen. Also absolut nicht. Also auch nicht als Kapital, oder erst recht nicht als Kapitalanlage. Deswegen, ich bin vom Risikoprofil auch eher chancenorientiert eingestellt. Mhm. Also ich habe viele Aktien, ETFs, aber eben auch Kryptowährung. Mhm. Und Immobilien ist etwas, da bin ich echt noch mit mir selbst am Ringen, ob ich das will oder nicht.
Spannend, spannend. Okay, könnten wir jetzt wahrscheinlich auch noch mal eine ganze Podcast-Folge drüber machen.
Ja.
Aber vielleicht können wir einmal noch mal ganz kurz da auf diese Wichtigkeit eingehen, gerade beim Thema Frauen. Wir hatten ja in unserem Jax Beautyline-Team den Finanzworkshop mit Danielle und Astrid von Finanziell und haben ja da ganz, ganz konkret über die Rentenlücke gesprochen, was auch wirklich, glaube ich, vielen einfach nicht richtig bewusst ist, was bedeutet denn eine Rentenlücke? Was bedeutet denn überhaupt? Also man ist ja so viel im Hier und Jetzt und vielleicht so, was mache ich nächstes Jahr? Aber überhaupt nicht so, was mache ich denn in 30 Jahren?
Ja.
Und kannst du einmal so ganz kurz für alle Zuhörer und Zuhörerinnen einmal die Rentenlücke zumindest einmal kurz nochmal erklären?
Mhm. Gerne, weil das ist wirklich so ein wichtiges Thema. Also letztendlich die Rentenlücke ist sozusagen der Unterschied zwischen dem, was ich später zum Leben brauche, um meinen Lebensstandard halten zu können, und dem, was ich bekomme. Und dazu muss man wissen, dass Frauen in Deutschland aktuell im Durchschnitt 952 Euro brutto an Rente bekommen aus der gesetzlichen Rentenversicherung. Davon zahle ich noch Krankenversicherungsbeiträge, Pflegeversicherung, normalerweise auch Steuern, bei dem Betrag noch nicht. Aber diese Beträge gehen noch davon ab. Das heißt, wenn ich später 952 Euro brutto an Rente bekomme, dann bleiben mir davon etwa 830 Euro netto. So, also ich in München könnte davon jetzt vielleicht in eine WG ziehen. Weiß nicht, ob ich das mit 80
vielleicht
möchte.
Vielleicht noch nicht mal. Also zumindest nicht mehr kannst mal, du dann nichts mehr zu essen kaufen, oder?
Ja, stimmt, genau. Habe ich gerade mal ein Dach über den Kopf. Das ist die Situation von vielen Frauen. Jede dritte Frau kriegt weniger als 600 Euro Rente.
Das ist unfassbar.
Das muss man sich mal einfach vorstellen. Und vielleicht auch diejenigen, die sich denken, okay, aber ich bin abgesichert, ich verdiene super gut, die sollten vielleicht auch wissen, dass die gesetzliche Rente auch nach oben hin gedeckelt ist. Das heißt, maximal kriege ich aktuell etwa 3.000 Euro Rente. Das kriegen die wenigsten. Also wirklich, da sind wir unter 1%, weit unter 1%. Und da ist es so, bei diesen 3.000 Euro ist es auch noch so, dass ich dann eben auch die Steuern zahlen muss und so weiter. Also bleibt mir dann auch am Ende, ja, bleiben mir vielleicht 1.800 Euro oder so. Und wenn ich jetzt aktuell aber von 3.000 oder 4.000 Euro im Monat lebe, dann habe ich da auch eine große Lücke. Dann kann ich meinen Lebensstandard nicht halten. Also das muss ich mir bewusst sein. Also mehr als 1.800 Euro brutto kriegen aktuell 2,6% aller Rentnerinnen. Das ist nicht viel.
Das ist gar nichts.
Deswegen, es ist so wichtig, sich mal anzuschauen, was kann ich denn da zusätzlich tun? Und auch eine Sache, die auch vielen nicht klar ist, sich auch dessen bewusst zu werden, die gesetzliche Rentenversicherung ist auch gar nicht dafür vorgesehen, dass sie unsere Rente deckt. Das ist gar nicht das Ziel, sondern die ist wirklich nur dazu da, die Basis abzudecken. Deswegen muss ich wirklich mich auch selbst drum kümmern. Und da gibt es so ein Drei-Schichten-System in Deutschland. Die zweite Schicht ist dann sozusagen sowas wie Riester-Rente oder betriebliche Altersvorsorge. Aber als Selbstständige kriege ich auch oft keine Riester-Rente. Und abgesehen davon, ja, ist das jetzt auch so ein System, was wirklich mit Vorsicht zu genießen ist. Und die dritte Schicht, da sprechen wir wirklich von Aktien, von Immobilien und so weiter, weil viele denken, das wäre so risikoreich. Aber diese Investments, die gehören zu unserem Rentensystem dazu. Es ist so gedacht, dass wir auch alle privat und selbst investieren und vorsorgen.
Mhm. Es gibt, glaube ich, auch in meinen Umkreisen viele Frauen, die selbstständig sind und die jetzt auch schon nicht mehr so ganz jung sind und sich wirklich auch sehr große Sorgen um das Alter, älter werden machen, weil es einfach finanziell wirklich schwierig aussieht. Und weil man einfach auch so weiß, oh, ich habe irgendwie jetzt keine großartige Rente, ich muss eigentlich arbeiten, bis ich tot umfalle. Was gibt es da überhaupt noch für Möglichkeiten für mich? Es gibt ja auch einfach gewisse äußere Umstände, die dafür sorgen, dass man alles verliert. Wie Insolvenzen, dass man plötzlich irgendwie merkt, okay, ich muss jetzt meine Altersvorsorge komplett einmal auflösen, weil ich brauche dieses Geld dringend. Ne? Es gibt ja auch viele Frauen, die sich dann nochmal mit über 30 selbstständig machen und dann sagen, oh, ich habe zwar angespart, seitdem ich 18 bin, aber ich brauche das Geld jetzt und dann einmal kurz alles auflösen. Was kann ich dann tun? Also sagen wir mal so, jetzt so eine Frau Mitte 40 zum Beispiel, ja, und hat wirklich keine Altersvorsorge beziehungsweise gesetzliche Rentenversicherung ist gleich plus minus null, kann ich von einkaufen gehen. Was würdest du in so einem etwas höheren Alter vielleicht da auch empfehlen? Was kann ich hier tun?
Also man muss sich halt dessen bewusst sein, mit Mitte 40 habe ich ja noch über 20 Jahre bis zur Rente. Das ist verdammt viel Zeit. Also so lange investiere ich noch nicht. Ich investiere seit 12 Jahren. Da habe ich wirklich so viel Zeit. Da kann ich so viel erreichen. Und das ist auch etwas, was ich immer merke und auch was wir als Feedback bekommen, dass viele Frauen unterschätzen, was eigentlich möglich ist. Wir haben zum Beispiel viele Teilnehmerinnen auch, die fangen als Angestellte an, also zu investieren. Und berichten uns dann, dass sie es geschafft haben, innerhalb von einem Jahr irgendwie 10.000 Euro zu sparen und zu investieren. Und dann auch sagen, das hätten sie niemals gedacht. Weil das Problem ist, dass die meisten es nicht ernsthaft probieren oder sich nicht darauf fokussieren. Und dann aber vielleicht, wenn sie starten, doch merken, ich kann mich anders aufstellen. Sei es, dass ich vielleicht noch sogar einen Nebenjob mache, wenn ich die Zeit habe, wenn ich mich fit genug fühle. Oder eben andere Möglichkeiten habe. Ich habe zum Beispiel auch eine Teilnehmerin gehabt, die hat als Sozialarbeiterin geschafft, innerhalb von einem Jahr auch ein Aktiendepot in Höhe von 10.000 Euro sich aufzubauen.
Wow.
Man sich auch denkt, okay, unmöglich. Und sie hat auch gesagt, hätte sie vorher nie gedacht. Also deswegen mit Mitte 40 ist es definitiv nicht zu spät. Mitte 50 ist es auch noch nicht zu spät, weil da habe ich auch immer noch 12 Jahre. Das ist ganz, ganz wichtig. Und ich glaube, wichtig ist da auch nicht so den Kopf in den Sand zu stecken und sich zu denken, ist jetzt alles zu spät, da geht nichts mehr. Klar, es gibt ein gewisses Alter, vielleicht so ab 60, da muss ich wirklich aufpassen. Da muss ich wirklich schauen, dass ich vor allem das, was ich habe, erhalte und nicht riskiere. Aber trotzdem, dass sich das Geld vermehrt. Aber das ist definitiv nicht zu spät. Und dazu vielleicht noch eine Zahl, was auch wichtig ist, weil du gesagt hast, man kann ja auch vielleicht, sieht man sich in der Situation, dass man irgendwie Dinge verliert oder Geld verliert. Es gibt eine Umfrage von der UBS Bank und demnach haben 79% aller Frauen angegeben, dass sie nach Trennung, Scheidung oder Tod vom Partner eine negative finanzielle Überraschung erlebt haben. Das sah so aus, dass entweder weniger Geld auf dem Konto war, als sie gedacht hatten. Also die wussten gar nicht, was auf dem Konto ist. Oder sie dachten, die wären gut abgesichert, waren sie aber gar nicht. Oder aber auch der Partner hat einfach sehr spekulativ investiert und das Geld war weg. Und das ist etwas, was mir auch als Frau auch bewusst sein muss, ich muss mich selbst drum kümmern. Ich darf das niemand anders überlassen. Und das meine ich gar nicht so, dass die Männer den Frauen auch immer was Böses wollen. Aber nur weil sie ein Mann sind, heißt es ja nicht, dass sie besser damit umgehen können. Ja. Sondern manchmal investieren die halt auch schlecht und trauen sich dann nicht, das zu sagen.
Ja, also liebe Frauen da draußen, unser Appell an euch, kümmert euch um eure Finanzen, bevor es so spät ist. Und vielleicht nochmal abschließend, wo finde ich mehr Informationen? Also ich bin jetzt durch den Glowcast total inspiriert. Ich will jetzt durchstarten. Ich habe jetzt total Lust, anzufangen, mich wirklich mit meinen Finanzen auseinanderzusetzen. Wo kriegen wir mehr Informationen?
Also entweder fange ich mit einem Buch an, zum Beispiel mit einem meiner beiden Bücher, oder auch wer möchte, wer wirklich das Thema ernsthaft starten möchte, wir starten 4-mal im Jahr unser Fortschrittslista Bootcamp. Das ist ein 8-wöchiger Kurs, wo ich wirklich Schritt für Schritt bei allem begleitet werde. Also wo
wie viel Zeit muss ich hier investieren? Das fragen sich bestimmt jetzt ganz viele. 8 Wochen lang jeden Tag oder?
Ich empfehle so 4 Stunden pro Woche. Die sollte man wirklich aufbringen, weil ich habe Videos, die ich mir anschaue zu den jeweiligen Themen. Dann habe ich Aufgaben, die ich dazu machen muss, beispielsweise eben mit den Glaubenssätzen, dass ich die mal aufschreibe und lerne, wie ich sie umkehre, dass ich lerne, wie ich meine Rentenlücke auch berechne, meine individuelle, dass ich wirklich weiß, was wird mir später fehlen. Und dann geht's darum, letztendlich hat das Bootcamp das Ziel, dass ich meine eigene Anlagestrategie aufstelle und definiere und dann in der 7. Woche anfange zu investieren. Also das heißt, 8 Wochen lang werde ich begleitet. In der 7. Woche bin ich schon Anlegerin. In der 8. Woche gibt es dann noch so abschließende Infos. Wie pflege ich jetzt in den nächsten Jahren und Jahrzehnten mein Aktiendepot? Und das ist eigentlich so ein rundum sorglos Paket.
Okay. Hört sich super an. Fängt denn ein Kurs noch dieses Jahr an?
Am 13. Februar startet der nächste Kurs.
Am 13. Februar. Okay, weil ich habe nämlich eben auch noch gedacht, ich finde es nämlich total gut, vielleicht lässt man sich jetzt schon das Buch mal zu Weihnachten schenken oder genau. So, weil ich habe nämlich auch gerade so das Gefühl, dass gerade so zum Jahresende, gerade misten alle aus, gerade lassen ganz viele Menschen ja so auch alte Themen hinter sich und vielleicht ist ja auch dann gerade so der Jahreswechsel wieder so ein guter Start, um sich etwas für sich selber vorzunehmen. Und vielleicht startet ihr einfach mal mit dem Buch von Margarete oder einem der Bücher und schaut mal bei ihr auf der Seite zu den Kursen vorbei. Und was kostet so ein Kurs?
Das Bootcamp kostet 1069 Euro. Wer früh dran ist, der kauft es für 1069 Euro und dann gibt es noch so einen späteren Preis, 1169. Also von daher lohnt sich da ein bisschen früher, sich anzumelden. Und wir haben auch tolle begleitende Boni noch dazu. Beispielsweise so ein Thema wie Gehaltsverhandlung.
Auch spannendes Thema.
Super wichtiges Thema, weil 41% aller Frauen noch nie verhandelt haben. Und mir ist es auch wichtig zu sehen, was habe ich denn noch für Hebel in der Hand? Mhm. Nicht nur, wie kann ich sparen, sondern was sind denn noch so für Möglichkeiten, damit ich mehr Geld zur Verfügung habe, dass ich heute nicht nur besser leben kann, sondern auch mehr Rentenpunkte sammle damit, mehr Rente später habe und gleichzeitig mehr Geld zum Investieren. Also wer da früh dran ist, kann sich noch so einen Bonus zum Beispiel sichern. Und ansonsten gibt es aber auch noch so ein Thema wie Investieren für Kinder. Weil viele wollen auch wissen, was kann ich auch für meine Kinder tun. Das werden wir auch erklären. Und ja, man kriegt wirklich alles an die Hand, was man braucht, um wirklich gut zu starten. Also nicht nur das Wissen von mir aus den letzten 12 Jahren, sondern wir haben mal zusammengerechnet. Also wir im Team haben alle, die am Bootcamp beteiligt sind, die da mitarbeiten, 45 Jahre Anlegerin-Erfahrung und die gibt's da auch gebündelt. Für unsere Teilnehmerin.
Das hört sich super an. Ihr könnt auf jeden Fall hier in den Shownotes vorbeischauen und wir teilen auch einfach nochmal den Link dazu auf all unseren Kanälen. Tausend Dank. Ich weiß, wir müssen auf jeden Fall eigentlich nochmal eine weitere Folge machen. Ich habe jetzt schon wieder auch das Thema, wie lege ich für meine Kinder an, hatte ich mir noch aufgeschrieben, wie verhandle ich richtig für mich, aber wir müssen wahrscheinlich einfach nochmal eine weitere Folge dazu machen. Vielen, sehr vielen, gerne. Vielen Dank für deine Zeit. Es war wirklich super informativ. Vielen Dank.
Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Wir nehmen ja diese Glowcast-Folge hier immer bei uns zu Hause unter dem Dach auf. Und ich habe Margarete gerade runter zur Tür begleitet und sie hat sich so gefreut, dass wir sie eingeladen haben, dass sie mir jetzt gerade noch ein mega spontanes Goodie für euch mitgegeben hat. Und zwar bietet sie euch 100 Euro Rabatt auf ihren Grundlagenkurs an. Der kostet regulär 299 Euro und ihr könnt jetzt mit dem Code GLOWCAST tatsächlich 100 Euro sparen. Und in diesem Kurs findet ihr schon die Themen wie Money Mindset, Grundlagen der Finanzplanung, finanzielle Ziele setzen, Schuldenmanagement, richtiges Budgetieren, passives Einkommen und. Also ich glaube, das ist schon echt was richtig, richtig Tolles. Vielleicht auch nochmal ein tolles Geschenk jetzt zu Weihnachten, aber auch allgemein. Und so lernt ihr natürlich auch Margarete noch mal kennen, ob vielleicht dann auch wirklich dieses Bootcamp noch was für euch ist, was dann 8 Wochen lang geht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass euch die Folge gefallen hat und dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Ihr könnt uns jederzeit gerne schreiben auf info@glowcast.de, über Instagram auf unserem Account glowcast.podcast. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden Kommentar. Schaltet auf jeden Fall die Glocke an auf eurem Podcast-Portal, dass ihr auf keinen Fall irgendwelche Folgen von uns verpasst. Und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Ich wünsche euch jetzt eine glowige Woche.